RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Tim Korge. US-Präsident Trump will Zölle für die Einfuhr von Stahl in die Vereinigten Staaten verdoppeln auf dann 50%. Das kündigte Trump in einer Rede im US-Bundesstaat Pennsylvania an. Erst kurz vorher hatte ein Berufungsgericht Trumps Zollpolitik für rechtens erklärt. Die US-Regierung sieht sich auch beim Thema Massenabschiebungen bestätigt. Dem obersten Gerichtshof zufolge dürfen über 500.000 Menschen aus Lateinamerika zurückgeführt werden. Bundesjustizministerin Hubig will Frauen stärker vor Gewalt von Partnern und Ex-Partnern schützen. Das Ausmaß häuslicher Gewalt in Deutschland sei erschreckend, sagte die SPD-Politikerin der Rheinischen Post. Ronald Lessig.
Hubig kündigte ein Maßnahmenpaket an. So sollen Familiengerichte ermächtigt werden, elektronische Fußfesseln anzuordnen, um Betroffene vor häuslicher Gewalt zu schützen. Hubig will noch in diesem Jahr einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen. Außerdem soll ein verpflichtendes Anti-Gewalt-Training eingeführt werden. Die Ministerin will auch sicherstellen, dass gewalttätigen Ex-Partnern nicht mehr das elterliche Sorge- und Umgangsrecht zugesprochen wird.
Der ukrainische Präsident Selenskyj lässt offen, ob sein Land an weiteren Friedensverhandlungen mit Russland teilnimmt. Nach einem Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Erdogan über eine neue Verhandlungsrunde in Istanbul bekräftigte Selenskyj auf X, eine Waffenruhe sei für eine Bewegung in Richtung Frieden notwendig. Moskau hat für Montag neue Verhandlungen angesetzt. Ein russischer UN-Botschafter nannte als Bedingung für eine Waffenruhe, dass der Westen in der Zeit keine Waffen liefert und die Ukraine ihre Mobilmachung beendet. Die Berliner U-Bahn-Linie U3 ist heute überraschend zwischen Wittenbergplatz und Fährberliner Platz gesperrt worden. Bei Straßenbauarbeiten am Bahnhof Spichernstraße hat sich Putz von der Tunneldecke gelöst, wie BVG-Chef Falk in der RBB 24 Abendschau mitteilte.
Also ich glaube, gut ist, soweit wir das bisher begutachten konnten, dass also an dem Tragwerk nichts ist, sodass wir von einer dauerhaften Einstellung oder Grundsanierung ausgehen müssen. Aber wir gehen schon davon aus, dass wir die nächsten Tage brauchen, um genau zu wissen, wie lange es jetzt dauert, die Decke wieder so herzustellen, dass wir wieder durchfahren können.
BVG-Chef Henrik Falk. Die deutschen Fußballerinnen haben sich vorzeitig für die Endrunde der Nations League qualifiziert. Die DFB-Auswahl gewann gegen die Niederlande in Bremen 4:0 und sicherte sich als Gruppensieger den Einzug in die Runde der letzten vier. Ausgespielt wird der Titel im Herbst. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: in der Nacht wechselnd bewölkt, aber meist trocken, Tiefstwerte bis 12 Grad. Tagsüber Sonne und Wolken im Wechsel, vereinzelt Schauer oder Gewitter bei 24 bis 28 Grad. Die Zeit 2 Uhr und 3 Minuten.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Uns liegen noch 2 Falschfahrermeldungen vor. Zunächst Falschfahrer auf der A6 Heilbronn-Kaiserslautern zwischen Firnhammer Dreieck und Kreuz Frankenthal. Kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen, fahren Sie da äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A6 Heilbronn-Kaiserslautern zwischen Firnhammer Dreieck und Kreuz Frankenthal ist ein Falschfahrer unterwegs. Und noch die Falschfahrermeldung von der A28 Oldenburg-Bremen zwischen Oldenburg-Marschweg und Kreuz Oldenburg-Ost kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Und gerade habe ich gehört, dass diese Meldung entwarnt ist, also kein Falschfahrer mehr auf der A28 Oldenburg-Bremen. Wir gehen weiter zur A19 Berlin Richtung Rostock. Die ist zwischen Lagel und Kavelsdorf wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Die Umleitung führt über die U19. Auf der A30 Bad Oeynhausen Richtung Osnabrück ist der Hahnenkamp-Tunnel gesperrt. Und die A40 Essen Richtung Duisburg ist zwischen Dreieck Essen-Ost und Essen-Huttrop die Fahrbahn bis Dienstag früh gesperrt. Soweit der Verkehr. Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Und die kommt wie immer vom Norddeutschen Rundfunk in Hamburg mit Detlef Karg im Studio. Willkommen zu unseren Informationen aus Politik und Zeitgeschehen hier noch bis 6 Uhr. Im Schweizer Kanton Wallis im Lötschental kam es am Mittwoch zum Bergsturz, der seit einiger Zeit erwartet worden war. Die Bewohner des Dorfes Blatten, sie waren bereits evakuiert worden. Nun heißt es erst einmal abwarten, ob noch weiteres Geröll nachstürzt, und außerdem richten sich die Blicke auf den dortigen Fluss, der sich am abgegangenen Geröll aufstaut. Es kann sein, dass auch weiter talabwärts gelegene Orte evakuiert werden müssen. Unser Reporter Thomas Wagner über den Stand der Dinge.
Die Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter zeigt sich nach einem Hubschrauberflug über dem Katastrophengebiet erschüttert.
Die Gewalt, mit der hier der Berg ein ganzes Dorf ausgelöscht hat, ist unbeschreiblich. Man begreift das Ausmaß der Katastrophe erst, wenn man das wirklich mit eigenen Augen vor Ort sieht.
Denn von Platten, dem 300-Einwohner-Dorf im Schweizer Lötschental, ist so gut wie nichts mehr übrig. Zwei Tage nach dem schweren Bergsturz zeigt sich erst das wahre Ausmaß der Katastrophe. Gemeindepräsident Matthias Bellwald.
Vorgestern wurde die Geschichte von Platten wie weggradiert, ausgelöscht, vernichtet. Und wir sagen im Grund und Boden gestampft von den isischen Dialekt. Die Leute haben Hab und Gut verloren, außer das, was sie gerade auf dem Leib trugen. Häuser, Brücken, Immobilien gibt es nicht mehr und haben den Wert verloren. Kurzum, Ground Zero für Platten.
Doch trotz aller Schrecken der vergangenen Tage und Stunden gäbe es einen unverbrüchlichen Wunsch unter den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde.
Wir wollen Platten neu aufbauen. Wo? Das kann ich Ihnen im Moment nicht sagen. Ein Lötschental ohne Platten ist nicht denkbar. Wir bauen an der Zukunft des Lötschentals mit einem neuen Platten.
Allerdings bauen Fachleute in den kommenden Stunden erstmal an der Sicherheit umliegender Dörfer. Durch den riesigen Schutt- und Felskegel, der das Dorf Platten unter sich begraben hat, hat sich der durch den Ort fließende Fluss aufgestaut. Die Gefahr einer Flutwelle, die sich über zwei umliegende Dörfer ergießen könnte, sei groß. Man müsse, so Wasserbauingenieur und Sicherheitsfachmann Christian Studer, ganz genau hinschauen, wie sich die Dinge entwickeln.
Wir sind aktuell einfach daran, wirklich intensiv diesen Überlaufprozess zu überwachen mit der Instrumentierung, mit den Beobachtern, mit regelmäßigen Flügen und bei einer negativen Entwicklung, damit wir dann sehr schnell reagieren können.
Heißt im Klartext, die Gefahr im Schweizer Lötschental ist längst noch nicht gebannt und immer noch sind die Gefahren für die Sicherheits- und Bergungsteams so groß, dass sie bislang nicht in das Geröllfeld des zerstörten Dorfes Platten vordringen können.
Soweit Thomas Wagner und die aktuelle Lage nach dem Gletscherabbruch in der Schweiz. Über die Hintergründe hat mein Kollege Ralf Baudach bei Tagesschau 24 mit der Schweizer Gletscherforscherin Mélène Jacquemart gesprochen. Die erste Frage an sie war, wie es zu diesem Ereignis gekommen ist.
Wir hatten vor ungefähr 2 Wochen, wurde den lokalen Behörden bewusst, dass sich am kleinen Nesthorn, das ist der Gipfel oberhalb vom Gletscher, dass sich da eine ganz große Bergflanke, dass die instabil geworden ist. Und zunächst war das große Bedenken quasi, dass dieser ganze Berghang einfach ins Tal fällt. Das hat sich dann so nicht bewahrheitet, sondern das ist so in Stücken geschehen, also das ist immer mal wieder mehr abgebrochen. Das hat dann aber dazu geführt, dass das ganze Material auf diesem kleinen Gletscher, der unterhalb von dieser Bergflanke ist, abgelagert hat und da einen sehr, sehr hohen Kegel an Gesteinsmaterial abgelagert hatte. Und dadurch wurde der Druck auf den Gletscher sehr, sehr groß und irgendwann konnte das Eis diesem Druck nicht mehr standhalten und dann ist dieser ganze Gletscher zusammen mit dem ganzen Schutt, der noch oben drauf war, ins Tal gestürzt.
Welchen Einfluss hat der Klimawandel auf diesen Prozess? Man denkt bei Eis und Gletscher direkt immer an, ja, Gletscher verschwinden langsam, da schmilzt einiges. Welche Rolle spielt das?
Die Einflüsse des Klimawandels, die sind frappant. Also wenn wir schauen, wie die Gletscher verschwinden, Eis und Schnee verschwinden und was mal weiße Berghänge waren, das wird immer mehr zu Schutt und Geröll. Und das hat alles zusammen, also die höheren Temperaturen, die Tatsache, dass Niederschlag vermehrt auch in hohen Lagen als Regen fällt und nicht als Schnee, dass auch einfach mehr Wasser zur Verfügung steht durch die Schnee- und Eisschmelze, das hat alles keinen guten Einfluss auf die Stabilität von Berghängen. Um jetzt aber für ein einzelnes Ereignis, vor allem ein extremes Ereignis wie dieses zu sagen, ja, das das war der Klimawandel. Dafür müssen wir ja wissen, ob das Ereignis auch ohne Klimawandel passiert wäre. Und das ist absolut möglich. Also manchmal fallen Teile von Bergen runter. Das geschieht, das ist Geologie. Aber was am Ende des Tages relevant ist für das Risikomanagement, ist ja eigentlich, ob diese Art von Ereignissen sehr, sehr viel häufiger werden. Und für diese Extremereignisse ist es statistisch halt sehr schwierig. Aber viele Faktoren, die sich sehr stark ändern im Gebirge durch den Klimawandel, die sind dieser Art von Prozess nicht zuträglich.
Wenn wir alle in den Bergen unterwegs sind, müssen wir also bei den Planungen der Wanderrouten oder vielleicht auch der Skirouten nun auch die Voraussagen von Glaziologen wie Ihnen im Auge haben?
Daran arbeiten wir tatsächlich, um zu verstehen, ob wir da auch bessere Prognosen machen können. Grundsätzlich, was man sehr stark sieht beim Bergsteigen, ist halt, dass Gipfel oder Routen, die sehr stark mit Schnee bedeckt waren früher, also Vierenrouten, wo man hauptsächlich im Schnee ging, da hat es teilweise immer weniger Schnee und da ist man Steinschlag mehr ausgesetzt. Bei den Gletschergefahren ist es noch ein bisschen schwieriger, aber das ist so ein bisschen der aktuelle Stand der Forschung auch, dass wir da versuchen, das besser zu verstehen.
Abschließend die Frage, Sie haben ja auch unter anderem in Boulder im US-Staat Colorado studiert und haben auch Einblick in viele weitere Bergregionen der Erde. Die Frage, wie gut ist denn die Alpenregion aufgestellt, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Bergregionen der Welt, was Frühwarnsysteme betrifft?
Also ich denke, der große Vorteil, den wir in den Alpen haben, ist, dass es halt ein relativ kleines Gebiet ist und dass da viele Menschen sind. Und das heißt, dass wir einfach mehr Leute sehen mehr und dadurch haben wir eine engmaschige Beobachtung der ganzen Region. Das heißt natürlich auch, dass dann mehr Infrastruktur, teilweise wie in diesem Fall auch nahegelegen an diese sehr steilen Regionen ist. Und wenn im Katastrophenfall wie jetzt, sind wir in der Schweiz natürlich sehr, sehr gut aufgestellt in bezüglich Ressourcen und die modernsten Überwachungsmethoden, die wir haben. Dass wir jetzt den gesamten Alpenraum und jeden Berghang irgendwie aus dem All überwachen können, das geht leider nicht. Moderne Satellitenmethoden können hier schon sehr hilfreich sein, aber auch da gibt es technische Limiten und es wird nie möglich sein, dass wir quasi aus dem All jeden Ecken der Alpen sehen können. Und so wie es in diesem Fall auch war, waren es lokale Veränderungen, also ein erster Murgang, eine Mischung aus Geröll und Wasser, die weit ins Tal vorgestoßen ist, die Leute darauf aufmerksam gemacht haben, dass sich da gerade etwas relativ schnell verändert.
Zum Bergsturz in der Schweiz war das die Schweizer Glaziologin Milene Jacquemart im Gespräch bei Tagesschau 24. Und hier kurz die Entwarnung für die A6 Heilbronn-Kaiserslautern. Kein Falschfahrer mehr zwischen Viernhammer Dreieck und Kreuz Frankenthal. Wir schauen auf die Uhr, es ist 2.12 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer will große Internetkonzerne wie Google oder Meta künftig mit einer Digitalsteuer belegen. Der Vorschlag, den er in einem Interview mit dem Magazin Stern gemacht hat, sorgt für gemischte Reaktionen. Dazu mehr aus Berlin von Dietrich Karl Meurer.
Große Internetkonzerne wie Google oder Meta sollen eine Digitalabgabe zahlen, so der Vorschlag des Kulturstaatsministers. Wolfram Weimer findet, eine Steuer von 10% auf Werbeeinnahmen sei moderat und legitim. Die Abgabe soll dem Medienstandort Deutschland helfen, per Gesetz oder freiwillig. Als Vorbild nennt Weimer Österreich, das seit 2020 eine Digitalsteuer hat. Das Vorhaben, Abgabe für Online-Plattformen, findet sich bereits im schwarz-roten Koalitionsvertrag als Prüfauftrag. Der nun von Weimer vorgetragene Vorschlag ist offenbar innerhalb der Bundesregierung nicht abgestimmt. Und der Zeitpunkt, mitten im Zollstreit mit den USA, ist heikel. Trotzdem gibt es Rückendeckung. Die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Anja Weisgerber, lobt, der Vorschlag greife den Koalitionsvertrag auf. Auch SPD-Medienpolitiker Martin Rabanus begrüßt den Vorschlag ausdrücklich.
Es ist schon lange eine Forderung von uns, dass dort, wo tatsächlich auch Gewinne gemacht werden, auch ein Steuerbeitrag, ein solidarischer Beitrag geleistet wird, der für die Gesellschaft wieder zurückfließt.
Die SPD habe sich bereits bei den Koalitionsverhandlungen für eine solche Abgabe eingesetzt. Sie könne helfen, den Medienstandort Deutschland zu stärken.
Weil wir natürlich über die Einnahmen aus einer Digitalabgabe anders in der Lage sind, auch Qualitätsjournalismus und Qualitätsmedien oder mal ganz generell die Medienwirtschaft stärker zu fördern, als das im Moment der Fall ist.
Zurückhaltend reagieren dagegen die Grünen auf den Vorstoß von Weimar. Dabei finden sie eine solche Digitalabgabe grundsätzlich richtig und wichtig. Fraktionsvize Konstantin von Notz sagt im ARD-Hauptstadtstudio:
Und gerade weil das so wichtig ist, ist es bedauerlich, dass der Kulturstaatsminister hier so aus der Hüfte heraus diesen Vorschlag macht, eines Plattform-Soli. Gerade in Zeiten, in denen wir mit Donald Trump über Zölle scharf diskutieren und Friedrich Merz jetzt auch bald in die USA fährt, ist es wichtig, dass man seriöse und durchdachte Vorschläge macht.
Vorschläge, die auf europäischer Ebene abgestimmt werden sollten, finden die Grünen. Die Digitalbranche reagiert zurückhaltend auf den Vorschlag des Kulturstaatsministers. Ralf Wintergerst, der Präsident des Digitalverbands Bitkom, verweist im ARD-Interview der Woche auf eine komplizierte Gemengelage.
Der ganze Verkehr im Internet, also die ganzen Datenmengen, die laufen ja über Infrastrukturen, die über die Investitionen der europäischen Investitionen gemacht worden sind. Also die ganzen Telekommunikationsunternehmen mussten ja die digitale Infrastruktur aufbauen. Genutzt und profitabel genutzt wird sie im Kern von den großen amerikanischen Technologieunternehmen. Und von daher muss man schauen, ob es da auch einen Ausgleich geben könnte.
Dennoch warnt der Verband Bitkom, ob neue Steuern, Abgaben oder Zölle, jede zusätzliche Belastung führe zu höheren Preisen, die Unternehmen, Behörden und Verbraucher in Deutschland spüren würden.
Dietrich Karl Meurer informierte. Wir kommen zu einer aktuellen Debatte. Derzeit gilt bei uns ja regelmäßig der 8-Stunden-Arbeitstag. Die neue Bundesregierung möchte diese feste Tageszeit durch eine Wochenarbeitszeit ersetzen. Dadurch sollen sich die Arbeitszeiten an aktuelle Bedarfe in den Unternehmen anpassen und auch mal länger pro Tag sein dürfen. Was lange Arbeitszeiten eventuell für die Gesundheit bedeuten oder auch nicht, hat Sophie Kuhlmann aus der ARD-Wissenschaftsredaktion recherchiert. Und dazu hören wir zunächst Friedrich Merz.
Mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand unseres Landes nicht erhalten können.
Friedrich Merz macht klar, in Deutschland muss effizienter gearbeitet werden. Bei der aktuellen 8-Stunden-Regelung sind Arbeitstage mit 10 Stunden ausnahmsweise möglich, müssen aber an einem anderen Tag ausgeglichen werden. Die neue Regierung möchte mehr Flexibilität. Während stressiger Phasen lange Arbeitstage, während weniger stressiger Phasen kürzere Tage. Was am Ende zählt, ist nicht mehr, wie viel man im Schnitt pro Tag arbeitet, sondern dass man unter 48 Stunden pro Woche bleibt. Bei 5 Arbeitstagen wären knapp 10 Stunden regelmäßig möglich. Klar, die vertraglich festgelegte Arbeitszeit muss dabei eingehalten werden. Alles darüber hinaus sind nach wie vor Überstunden. Aber was machen regelmäßig lange Arbeitstage mit unserer Gesundheit? Dr. Nils Backhaus forscht für die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. In seinen Forschungsprojekten untersucht er genau diese Fragestellung.
Aber die meisten Studien, die sich da verschiedene Studien anschauen, also Review-Studien, Literaturstudien, die können schon zeigen, dass lange tägliche Arbeitszeiten, vor allen Dingen von mehr als 10 Stunden, ein erhöhtes Risiko für psychische Erkrankungen, zum Beispiel Depressionserkrankungen haben, auch häufiger koronare Herzerkrankungen auftreten, das metabolische Syndrom oder Stoffwechselerkrankungen auftreten und dass es auch häufiger mit Schlafstörungen in Verbindung gebracht wird.
In vielen dieser Studien werden bestimmte Branchen betrachtet, zum Beispiel die Schichtarbeit in der Pflege. Nicht immer kann man die Ergebnisse der Studien verallgemeinern. Schließlich unterscheidet sich das Arbeitsumfeld im Krankenhaus sehr von dem einer Baustelle und die wiederum von einem Büro. Dass lange Arbeitszeiten bei körperlich anstrengenden Jobs irgendwann zu Problemen führen, das kann man sich denken. Aber wie sieht es bei klassischen Bürotätigkeiten aus, die auch die Möglichkeit zum Homeoffice bieten? Dazu gibt es eine aktuelle Studie mit einer repräsentativen Stichprobe als Basis.
Da sieht man eigentlich ganz gut, dass die Beschäftigten deutlich häufiger bei langen täglichen Arbeitszeiten Erschöpfung, Konflikte zwischen Arbeit und Privatleben, aber auch die Unfähigkeit, nach der Arbeit abzuschalten. Also das geistige Abschalten von der Arbeit nach 10 Stunden fällt deutlich schwerer, als wenn die Beschäftigten weniger gearbeitet haben. Und diese Zusammenhänge zeigen sich auch, wenn man andere Arbeitszeitmerkmale ausschließt oder kontrolliert.
Egal ob also im Büro oder in der Schichtarbeit, die Ergebnisse sind zwar vielfältig und auch nicht immer vergleichbar, aber alles deutet darauf hin, dass lange Arbeitszeiten gesundheitliche Folgen haben. Und nicht nur langfristig, auch unmittelbar gibt es ein Gesundheitsrisiko. Denn nach 8 Stunden Arbeit nimmt die Aufmerksamkeit deutlich ab und das führt zu Unfällen und Fehlern. Nach 12 Stunden ist das Unfallrisiko doppelt so hoch wie noch in der 8. Arbeitsstunde. Und das gilt nicht nur für Unfälle während der Arbeitszeit, sondern auch für Unfälle nach der Arbeit, zum Beispiel auf dem Heimweg im Straßenverkehr. Längere Arbeitszeiten und Überstunden funktionieren für Unternehmen kurzfristig gut. Personalmangel wird abgefedert und auch kurzfristige konjunkturelle Schwankungen können ausgeglichen werden. Langfristig kommt es aber zu Arbeitsausfällen und man erreicht genau das Gegenteil. Die Studienlage ist da deutlich. Aber wenn nicht über längere Arbeitszeiten, wie erreicht man dann mehr Leistung? Denn die Anforderungen der aktuellen Koalition sind klar.
Wir müssen in diesem Land wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten.
Aus der Erholungsforschung ist bekannt, dass Belastungen zeitnah ausgeglichen werden müssen. Ausreichend Pausen und Ruhezeiten wirken kurzfristig zwar wie verschwendete Arbeitszeit, sorgen aber langfristig dafür, dass das Personal leistungsfähig bleibt.
Und dass das Unternehmen auch dieses Bewusstsein dafür hat, wir können nur leistungsfähig sein, wenn wir auch ausreichend Zeit für Erholung haben und können dann auch mal vielleicht länger und intensiver arbeiten, aber es braucht halt immer die Erholung. Ich vergleiche das immer gerne mit so einem Handy-Akku, den muss man auch regelmäßig aufladen. Wenn ich den nicht jeden Tag auflade, dann habe ich auch keine Chance, dass der leistungsfähig bleibt.
In einem Schichtsystem kann es zum Beispiel sinnvoll sein, eher mehr und dafür kürzere Schichten zu nutzen. Klar, das ist schwierig unter einem Fachkräftemangel. Man steht also vor einem Dilemma. Trotzdem ist es so, wenn ein Unternehmen das Personal mit zu langen Schichten belastet, dann kommt es irgendwann zu Personalausfällen. Überlastete Mitarbeiter werden eben nicht erst am nächsten Tag krank, sondern oft viele Jahre später. Sie wechseln dann zum Beispiel schon lange vor dem Ruhestandsalter von der Schichtarbeit in den Tagedienst. Und man muss bedenken, dass in Schichtberufen sowieso schon sehr belastbare Personen arbeiten. Das heißt, in anderen Berufen ist die Belastungsgrenze oftmals noch niedriger. Man kann also sagen, mehr Leistung im Unternehmen resultiert nicht aus längerer Arbeitszeit, sondern aus mehr Pausen und Ruhezeit. Zumindest, wenn man nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig draufschaut. Das schließt gelegentlich längere Arbeitstage nicht aus, solange danach eine Entlastung folgt. Je nach Branche braucht es dafür abgestimmte Modelle, denn effektive Erholung, die kann je nach Arbeitsplatz ganz unterschiedlich aussehen. Und erholte Mitarbeiter würden am Ende auch der Wirtschaft zugutekommen.
Sophie Kuhlmann informierte. Kirmes, Stadtteilfest oder eine Oldtimer-Show. Mit dem wärmeren Wetter beginnt auch die Zeit der Volksfeste und der Veranstaltungen im Freien. Nach Anschlägen wie in Solingen oder Magdeburg werden die Sicherheitsauflagen dabei immer höher. Unser Reporter vom WDR, Cedric Pelka, hat sich einmal mit Veranstaltern in Nordrhein-Westfalen darüber unterhalten, wie sich das Ganze auf die Gestaltung und Planung von Festivitäten im Freien auswirkt.
Neben dem historischen Rathaus und dem Kreisverkehr gibt es einen breiten Parkplatz und eine kleine Straße. Am Nachmittag fahren Menschen zum Einkaufen, ein Bus drängt sich durch. Wo jetzt geparkt wird, wird sonst gefeiert. Für Fabian Schulte und die örtlichen Einzelhändler ist das Frühjahrsfest ein Highlight im Terminkalender. Dann stehen hier Bühne, Bierwagen und Verkaufsstände. Doch die neuen, strengeren Sicherheitsauflagen kosten mehr Geld. Zu viel Geld. Das Fest wurde dieses Jahr abgesagt.
Letztendlich ist es für uns als Verein aber auch nicht mehr stemmbar, weil die Kosten, die kann man nicht wieder reinholen und die kann man auch nicht auf die Standbetreiber umlegen, weil dann gefährdet man die Rentabilität der Standbetreiber.
4 Lkw sollten sie laut der Stadt und Polizei einsetzen, um die Zufahrtswege zu blockieren. Einer sollte hunderte Meter entfernt am Ende der schmalen Straße stehen, die durch die Altstadt führt und bis zum potenziellen Festgelände reicht. Jeweils 2 Fahrer oder Fahrerin bräuchte es dann. Und es müsste mehr Sicherheitspersonal geben. Was Fabian Schulter aber auch ärgert, es werde mit unterschiedlichen Maßstäben gearbeitet, sagt er.
Wir müssen eine Bühne absichern. In anderen Stadtteilen werden die Bühnen nicht abgesichert. Wir brauchen LKWs an den Straßenecken, andere Feste. Da reichen einfach nur rot-weiße Baken und dann ist das auch getan.
Je nachdem, wie Polizei und Kommune das Sicherheitsrisiko für ein Fest einschätzen, ändern sich die Auflagen. Für Veranstalter oft nicht nachvollziehbar, kritisiert der Geschäftsführer des Rheinischen Schützenbunds, Uwe Parkendorf.
Uns würde schon weiterhelfen, wenn wir innerhalb der polizeilichen Strukturen einheitliche Vorgaben haben, die den Kommunen gemacht werden. Und da ist aus unserer Sicht das Innenministerium gefordert, klar zu sagen, welche Veranstaltungsgröße, welche Veranstaltungsform hat welche Vorschriften.
Sein Vorschlag, man müsste den Orientierungsrahmen des Innenministeriums enger fassen. Dann wüssten die Polizeibeamten in ganz NRW, welche einheitlichen Vorgaben sie den Städten und Veranstaltern machen sollen. Innenminister Herbert Reul von der CDU aber hält nichts von so einer Vereinheitlichung. Die Menschen vor Ort wüssten viel besser, wie die Gegebenheiten sind. Er warnt vor zu viel Regulierung.
Ja, deswegen habe ich ja auch meinen Polizisten gesagt, die Verantwortung tragen die Veranstalter. Die Kommunen genehmigen und wir sind Berater. Und der Berater muss auch klug umgehen, alle Probleme benennen, aber auch nicht alle, sagen wir auch die Leute nicht wuschig machen.
Am Ende müsse, so Roll, die Kommune die Verantwortung übernehmen und Feste genehmigen. In Remscheid hat das geklappt.
Das geht los.
Die Raupenbahn darf auf keiner ordentlichen Kirmes fehlen. Mit Tempo geht es immer im Kreis, auf und ab. Aber auch hier hat sich etwas geändert. Es gibt mehr Sicherheitspersonal, das ganz in Schwarz gekleidet seine Runden auf der Kirmes zieht. Und zum ersten Mal müssen die beiden Einfahrten zum Schützenplatz mit LKW gesichert werden. Bis einen Tag vor der Eröffnung wurde noch diskutiert, wie genau der Platz geschützt werden soll, erzählt Veranstalter Christoph Lange vom Remscheider Schützenverein.
Da war vertreten die Polizei, die Feuerwehr, das Ordnungsamt, wir als Veranstalter. Das Stadtmarketing war noch mit dabei. Und dann hat man hier die verschiedenen Pläne begutachtet, welche Anforderungen da sind und wie sich die am besten mit den Möglichkeiten, die wir haben, umsetzen lassen.
Heißt, die Schausteller zahlen mehr Miete und geben die Kosten eventuell an die Besuchenden weiter. Die Bratwurst, die Achterbahn oder das Dosenwerfen werden so teurer. Eine finanzielle Förderung für die Sicherheit der Volksfeste, wie zum Beispiel in Hessen, wird es in NRW nicht geben, sagen Innen- und Heimatministerium. Christoph Lange.
Für viele kleine Veranstaltungen dann echt schade, weil da steckt ja meistens genauso viel Herz, mindestens genauso viel Herzblut drin wie in so einer Veranstaltung.
So müssen Schausteller und Veranstalter selbst mit den gestiegenen Sicherheitskosten klarkommen. Sie hoffen, dass sie die strengeren Auflagen in Zukunft nicht völlig aus der Bahn werfen.
Eine Reportage war das von Cedric Pelka.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Jan Möller. In gut einem Monat geht sie los, die Fußball-Europameisterschaft der Frauen. Und das deutsche Team ist schon mal gut drauf. 4:0 gegen die Niederlande in Bremen im vorletzten Gruppenspiel der Nations League. 2 der 4 Tore hat Lea Schiller erzielt und die fand auch, das hat Spaß gemacht.
Ja, extrem. Ich glaube, das hat man uns auch angesehen, dass wir sehr, sehr viel Spaß auch beim Spielen hatten. Wir haben uns vor dem Spiel vorgenommen, dass wir einfach jetzt auch mal zeigen wollten, in Deutschland ein gutes Spiel abzuliefern, und das ist uns heute gelungen.
Und mit diesem klaren Erfolg ist auch der Gruppensieg schon sicher und damit der Einzug ins Final Four der Nations League, das auch die Männer schon erreicht hatten, und deren Endrunde findet ja in Deutschland statt. Am Mittwoch das Halbfinale gegen Portugal in München, und zum Auftakt der Vorbereitung gab es erstmal ein öffentliches Training und klare Ansagen vom Bundestrainer von Julian Nagelsmann aus Herzogenaurach, André Siems.
Titel gewinnen, gute Ergebnisse holen, Fußball kann so einfach pragmatisch sein, wenn es nach dem Bundestrainer geht. Jeder, der nach Herzogenaurach zur Mannschaft anreiste, hat laut Nagelsmann eine Entscheidung getroffen, die Entscheidung, alles für das Team zu geben. Die Lernkurve der Mannschaft sei nach wie vor sehr groß, genauso wie das Ehrgefühl, wieder für Deutschland spielen zu dürfen. Marc-André Ter Stegen wird die Nummer 1 im Tor sein und die Nations League-Spiele bestreiten. Auch Nick Woltemade vom Pokalsieger Stuttgart hat gute Chancen, gleich von Beginn an dabei zu sein. Klare Worte gab es auch in Richtung Antonio Rüdiger, der sich nach seinen Ausrastern im spanischen Pokalfinale keine weiteren mehr leisten darf. Das Limit sei erreicht, meinte der Bundestrainer.
Vom Fußball zum Tennis. Da hat der Weltranglistenzweite Carlos Alcaraz bei den French Open in Paris am Abend mit einiger Mühe das Achtelfinale erreicht. Und gewonnen hat auch Daniel Altmaier in 4 Sätzen gegen den Serben Medvedovic. Damit steht auch er im Achtelfinale. Guido Ringel ist unser Reporter in Paris. War damit zu rechnen vor dem Turnier?
Ehrlicherweise nein. Dass Altmaier immer mal wieder gut ist für gute Ergebnisse, das war schon klar. Gerade auch hier in Paris hat er schon oft bemerkenswerte Partien gewonnen, aber es fehlt ihm immer an Konstanz. Er konnte und kann seine Erfolge kaum vergolden. Jetzt ist das Achtelfinale nicht gleich glänzendes Gold, aber für die Nummer 66 der Weltrangliste doch ein sehr gutes Ergebnis. Altmaier hat in den letzten Jahren sein Tennisdasein professionalisiert. Er arbeitet jetzt mit einem großen Team zusammen und das hilft ihm in vielen Bereichen.
Vielleicht ja auch im nächsten Match. Da ist er der Außenseiter gegen Francis Tiafoe aus den USA. Und um den Einzug ins Achtelfinale spielt heute am frühen Nachmittag noch der beste deutsche Profi Alexander Zverev. Der trifft auf den Italiener Flavio Cobolli. Sie hat es schon wieder getan. Carina Schönmeier hat bei den Turn-Europameisterschaften in Leipzig die nächste Medaille geholt. Nach Silber im Team und Gold im Mixed-Wettbewerb jetzt auch Gold im Einzelfinale am Sprung. Das war einfach nur überwältigend.
Ich war sehr, sehr nervös. Ich habe sehr, sehr gezittert und sehr mitgefiebert und saß da und habe gebetet, dass es reicht. Und es hat einfach wirklich gereicht. Ich bin einfach nur so dankbar und es war so eine coole Stimmung. Ich hätte es wirklich niemals gedacht. Ich habe einfach einen Traum gelegt. Das ist Es ist alles wie im Film gewesen.
Tja, 19 Jahre ist sie erst alt. Carina Schönmeier, Deutschlands neuer Turnstar. Zum Schluss noch zum Reitsport nach Hamburg. Da läuft in dieser Woche das traditionsreiche Spring- und Dressurderby in Kleinflottbek. Und wie die zweite Qualifikation für das Springderby am Sonntag gelaufen ist, das sagt uns Jörg Tegelhütter.
Diese zweite Derby-Qualifikation hatte es in sich. 44 Paare gingen in Kleinflottbek an den Start. Gerade mal 30 bewältigten den Parcours. Und nur 4 Paare blieben fehlerlos. Die meisten scheiterten an dem spektakulären 3 Meter hohen großen Wall. Der war für den siegreichen Briten Guy Williams auf seiner Stute Gringo's Legacy kein Problem. Den besten Eindruck aus deutscher Sicht hinterließen der Vorjahreszweite Frederik Tillmann und die ebenfalls fehlerlose Lokalmatadorin Janne Friederike Meyer-Zimmermann auf den Plätzen 2 und 3.
Und damit gehören beide jetzt auch zum Favoritenkreis für Sonntag. Da geht's dann um den Derbysieg und das legendäre blaue Band.
Und das war der Sport mit Jan Möller.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 2.30 Uhr mit Olaf Knapp. Die US-Regierung hat die Entscheidung des obersten Gerichts zur Migrationspolitik begrüßt. Der Supreme Court hatte es den Behörden erlaubt, hunderttausende Menschen aus Lateinamerika abzuschieben. Aus der Nachrichtenredaktion Christoph Johansen.
Der stellvertretende Stabschef des Weißen Hauses, Miller, sagte dem Sender CNN, es sei gut, dass die Migranten jetzt abgeschoben werden könnten. Er sprach von verrückten Entscheidungen unterer Instanzen, die der Supreme Court jetzt zu Recht gestoppt habe. Miller gilt als Verfechter einer besonders scharfen Migrationspolitik. In der Entscheidung geht es um mehr als 500.000 Menschen aus Kuba, Haiti, Nicaragua und Venezuela. Sie hatten unter Präsident Biden die Erlaubnis erhalten, vorübergehend in den USA zu leben und zu arbeiten. Nachfolger Trump wollte das Programm beenden, war damit aber auf juristischen Widerstand gestoßen.
US-Präsident Trump hat eine deutliche Erhöhung der Zölle auf Stahlimporte angekündigt. Die Aufschläge sollen von jetzt 25% auf 50% des Warenwerts verdoppelt werden. In einer Rede vor Mitarbeitern eines Stahlwerks in Pennsylvania sagte er, die zusätzlichen Gebühren würden die amerikanische Industrie stärken. Zölle sei sein absolutes Lieblingswort. Zuletzt hat ein Gericht in den USA allgemeine Strafzölle auf Waren wieder in Kraft gesetzt. Eine niedrigere Instanz hatte zuvor entschieden, dass die Einführung der Zölle nicht zulässig ist. Heftige Gefechte im Gazastreifen behindern nach Angaben der Vereinten Nationen die Verteilung von Hilfsgütern. Demnach konnten Partner der UNO zuletzt nur 5 Lastwagenladungen auf der palästinensischen Seite des Grenzübergangs Kerem Shalom abholen. Die übrigen 60 Lastwagen hätten wegen heftiger Kampfhandlungen in dem Gebiet umkehren müssen. Aus israelischen Regierungskreisen hieß es, man habe den Vereinten Nationen logistische Hilfe angeboten. Anderen Organisationen sei es sehr wohl gelungen, Hilfslieferungen entgegenzunehmen. Immer häufiger werden Mitarbeiter der Deutschen Bahn sowie Bundespolizisten Opfer von Straftaten. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linken hervor. Demnach erstatteten Angestellte der Bahn und externer Dienstleister im vergangenen Jahr mehr als 3.150 Anzeigen wegen Körperverletzung oder Bedrohungen. In den Jahren davor lagen die Zahlen rund 10% niedriger. Auch in den ersten Monaten dieses Jahres deute sich eine steigende Tendenz an, heißt es aus dem Ministerium. Das Wetter in Deutschland. Nachts ist es wechselnd bewölkt, im Norden und über der Mitte etwas Regen, im Süden oft klar und trocken, minimal 18 bis 11 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Zunächst eine Gefahrenmitteilung für die A17 südlich von Pirna. Zwischen der Abfahrt Baretal und Pirna brennt es neben der Autobahn. Sie müssen dort eventuell mit leichten Sichtbehinderungen rechnen. Fahren Sie entsprechend angepasst. Die A4 Köln Richtung Aachen ist zwischen Düren und Langerwehe nach einem Unfall gesperrt. Die A19 Berlin Richtung Rostock ist zwischen Lage und Kavelsdorf wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Die Umleitung führt über die U19. Auf der A30 Bad Oeynhausen Richtung Osnabrück ist der Hahnenkamp-Tunnel gesperrt. Und die A40 Essen Richtung Duisburg ist zwischen Dreieck Essen-Ost und Essen-Huttrop bis Dienstag früh gesperrt. Soweit der Verkehr. Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Weiter mit Detlef Karg im Studio. Willkommen. In der Demokratischen Republik Kongo, dem früheren Zaire, stehen sich Milizen und Regierungstruppen gegenüber. Es ist eine Auseinandersetzung, die schon sehr, sehr lange andauernd und für Außenstehende nur schwer nachzuvollziehen ist. Dabei geht es auch um ethnische Konflikte. Außerdem gibt es in dem Land zahlreiche Rohstoffe, ein Milliardengeschäft, an dem sich nicht nur die Milizen bereichern wollen, sondern auch das benachbarte Ruanda. Wie das alles miteinander zusammenhängt und wer die Akteure dabei sind, darum geht es jetzt in 11KM, dem Tagesschau-Podcast, heute mit Viktoria Koopmann und Antje Diekranz.
In der Demokratischen Republik Kongo gibt es seit Jahrzehnten Konflikte und Kämpfe, befeuert unter anderem durch den Rohstoff Tantal, denn damit gibt's ein Milliardengeschäft. Antje Diekranz aus dem ARD-Studio Nairobi erzählt uns heute von Erzminen und Macht und von einem Konflikt, in dem sich nicht nur verschiedene Milizen bereichern wollen, sondern auch ein Nachbarland. 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Hallo Antje.
Ja, hallo.
Antje, wie viel hat unser Smartphone zu tun mit der Demokratischen Republik Kongo?
In diesen Handys, da stecken wirklich alle möglichen Rohstoffe drin. Manche davon kennt man vielleicht so ein bisschen besser oder hat die auch schon mal gehört. Zum Beispiel Kobalt, das ist ein wichtiger Bestandteil für die Akkus. Dann ist da auch Gold drin. Und dann gibt's einen Stoff, von dem haben wir vielleicht noch nicht so oft gehört, das ist Tantal. Und alle diese Rohstoffe, die ich jetzt aufgezählt habe, die werden in der Demokratischen Republik Kongo mitten in Afrika abgebaut und kommen dann über lange Lieferketten bis in unsere Smartphones überall auf der Welt.
Du hast schon gesagt, dieser Stoff Tantal, der ist nicht so bekannt. Was ist daran besonders?
Ja, das ist eben ein Stoff, der aus Koltan gewonnen wird. Und 80% dieser weltweiten Koltanvorkommen, die werden im Kongo vermutet. Auch wenn die jetzt im Moment noch nicht komplett ausgeschöpft werden. Aber allein in einer Mine im Ostkongo, Rubaya heißt die, da wird so viel abgebaut, dass 15% des weltweiten Bedarfs daraus gedeckt werden. Und dieses Koltan, beziehungsweise dann der Stoff Tantal, der daraus gewonnen wird, der ist im Übrigen nicht nur in den Smartphones drin, sondern auch generell in Computern, Laptops, in Elektroautos. Also so in allem, was man jetzt im Moment so für den Fortschritt, was wir für unser tägliches Leben brauchen.
Zur Erinnerung, die Demokratische Republik Kongo ist der zweitgrößte Staat auf dem afrikanischen Kontinent und fast 7-mal so groß wie Deutschland.
Riesengroß, ja.
Und dann gibt's auch noch die Republik Kongo, das ist wieder ein anderer Staat. Wir bleiben bei dieser Folge bei der Demokratischen Republik Kongo in Zentralafrika. Antje, dieses Koltanerz, aus dem der Stoff Tantal gewonnen wird, wie wird das dort abgebaut?
Koltan wird abgebaut in Minen im Kongo. Die darf man sich jetzt aber nicht so vorstellen wie bei uns in Deutschland zum Beispiel den Braunkohletagebau, sondern das ist zum Großteil tatsächlich noch Handarbeit. Rubaya, diese ganz große Mine, das ist jetzt auch nicht eine Mine, ein Stollen, wo man reingeht, sondern das ist ein ganzes Abbaugebiet, das sich da über Hügelketten zieht. Da arbeiten etwa 50.000 Menschen, so richtig mit Spitzhacken und Schaufeln. Die legen die Stollen an und gehen dann runter, um den Rohstoff herauszuschlagen. Das ist oft auch gefährlich, weil diese Stollen nicht immer richtig gesichert sind und die Arbeiter verdienen daran auch nicht viel. Also das Geld mit dem Koltan bzw. mit dem Tantal, das machen dann andere, die Händler und zum Großteil bei den Händlern auch noch die, die dann ganz am Ende der Lieferkette stehen. Eigentlich könnte man ja sagen, gut für den Kongo, dass er all diese Rohstoffe hat und doch dann sicherlich auch sehr profitiert von diesen Rohstoffen. Leider war das aber schon immer so, dass dieser Rohstoffsegen eigentlich mehr ein Fluch für den Kongo ist. Denn man spricht ja auch immer von Konfliktmineralien und all diese Mineralien, diese Rohstoffe lösen im Kongo Konflikte aus, verursachen viel Leid bei der Bevölkerung, weil Milizen um den Zugang zu den Minen kämpfen, die Menschen immer wieder in die Flucht getrieben werden. Also letztendlich profitiert der Kongo selbst, profitiert die Bevölkerung im Kongo nicht von diesem wahnsinnigen Reichtum, den das Land hat.
Du hast schon gesagt, die werden Konfliktrohstoffe genannt. In der Demokratischen Republik Kongo herrschen seit über 20 Jahren Konflikte.
Also erstmal reichen eigentlich auch diese 20 Jahre nicht, sondern auch davor gab es schon immer Konflikte im Kongo. Wenn wir jetzt auf diese 20 Jahre gucken, dann ist das meist der sogenannte dritte Kongo-Krieg. Aber es ist eigentlich fast gar nicht so wichtig, da die Linien zu ziehen, wann war der Konflikt mal stärker, wann weniger stark, weil das Ergebnis ist immer, seit Jahrzehnten, muss man wirklich sagen, kämpfen da Milizen um den Zugang zu diesen Minen, terrorisieren die Bevölkerung, vergewaltigen Frauen. Es gibt Dörfer im Ostkongo, wo so gut wie jede Frau vergewaltigt worden ist.
Die Worte Friede, Gerechtigkeit und Arbeit auf dem Wappen der Demokratischen Republik Kongo haben mit der Wirklichkeit in dem afrikanischen Land nicht viel zu tun. Trotz kleiner Schritte hin zur Demokratie, freien Wahlen und Friedensverträgen ist das Land nie wirklich zur Ruhe gekommen.
Also das ist ein Konflikt, der wahnsinnig viel Leid verursacht seit langer, langer Zeit. Im Moment ist eine Miliz sehr aktiv im Ostkongo beziehungsweise hat große Teile des Ostkongo erobert. Das ist die sogenannte M23-Miliz.
Wofür steht das?
Ja, das steht tatsächlich für das Gründungsdatum dieser Miliz, den 23. März. Die hat sich im Jahr 2012 wieder gegründet aus einer Vorgängergruppierung und ist seitdem im Ostkongo so aktiv. Die kontrolliert im Moment auch diese Rubaya-Mine, diese wahnsinnig große Coltan-Mine. Das ist sehr lukrativ für die Miliz. Es gibt Schätzungen der Vereinten Nationen, wonach die jetzt jeden Monat $800,000 mit dem Coltanabbau in Rubaya einnimmt. Viele halten auch diese Zahlen noch für zu niedrig und dieses Geld hilft, um Kämpfer und Waffen für die Miliz zu bezahlen und macht sie damit noch schlagkräftiger. Also die M23 hat zuletzt so einen richtigen Eroberungszug durch den Ostkongo hingelegt. Die haben Anfang dieses Jahres die Provinzhauptstadt von Nord-Kivu, das ist dort eine Region, Goma, eine Millionenstadt erobert und sind von da dann auch noch in die Nachbarprovinz weitergezogen, ziehen auch noch immer weiter eben gerade in diese Regionen, wo es diese wertvollen Rohstoffe in den Minen gibt.
Geht's dieser Miliz da jetzt nur um die Minen?
Also die M23 würde jetzt sagen, dass sie gar nicht um die Rohstoffe kämpft offiziell, sondern die würden sagen, wir sind eine Tutsi-Bewegung und wir kämpfen dafür, die Bevölkerung, die Tutsi-Bevölkerung im Ostkongo und vielleicht auch in Ruanda vor Hutu-Milizen zu schützen.
Ja, ganz kurz, die Tutsi und die Hutu, das sind zwei verschiedene Volksgruppen im Osten Kongos und in Ruanda.
Und dann sind wir natürlich bei dem Völkermord 1994 in Ruanda, wo binnen kurzer Zeit radikale Hutu-Milizen etwa 800.000 Menschen ermordet haben, die zum Großteil eben dieser Volksgruppe der Tutsi angehörten.
Die Nachrichten und die Bilder aus Ruanda werden immer schrecklicher. Niemals seit Ende des Zweiten Weltkrieges sind so viele Tote in so kurzer Zeit zu beklagen. Sind es 200, 300 oder 500.000? Keiner weiß es bislang.
UN-Generalsekretär Boutros Ghali warf der Völkergemeinschaft völliges Versagen in Ruanda vor. Er beklagte vor allem die fehlende Bereitschaft der UN-Mitglieder, Truppen für Ruanda bereitzustellen.
Dann wurde dieser Völkermord beendet vom jetzigen ruandischen Präsidenten Paul Kagame und seinen Truppen.
Und der klammert sich seitdem an die Macht in Ruanda. Er ist ja bis heute Präsident, ein Autokrat, durch Wahlen bestätigt, die aber nicht frei sind.
Die Hutu-Milizen wurden vertrieben aus Ruanda und sind damals zum Großteil über die Grenze in den Kongo geflüchtet. Es gibt dort im Kongo jetzt auch tatsächlich diese radikalen Hutu-Gruppierungen noch. Es gibt eine Miliz, die nennt sich FDLR, auch sehr aktiv im Ostkongo und die besteht eben aus Hutu. Und die M23 sagt, ihr offizieller Grund ist, dass sie existiert. Wir müssen eben die Bevölkerung hier vor dieser Hutu-Miliz schützen. Also spielt tatsächlich dieser Völkermord vor, es war 1994, aber letztendlich sind das auch nur gut 30 Jahre, die dazwischen liegen. Das heißt, es leben jetzt natürlich immer noch viele, die das erlebt haben wirklich, die entweder ihre Angehörigen verloren haben oder die auch selber in der Art Opfer wurden, dass sie schwer verletzt waren. Also das ist ein noch überhaupt nicht verarbeitetes Trauma, das sowohl eine Rolle in Ruanda spielt, als auch im Kongo und insgesamt auch in der Region, also auch in den übrigen Nachbarländern dort noch.
Was bedeutet das für die Bevölkerung, dass die M23-Miliz im Ostkongo gerade das Sagen hat?
Für die Bevölkerung bedeutet es im Moment, dass wirklich die M23 jetzt auch das ist, was da Strukturen vorgibt. Also das sind jetzt wirklich die neuen Machthaber. Die M23 kontrolliert zum Beispiel auch die Grenze jetzt zwischen Ruanda, dem Nachbarland, und dem Kongo. Sie hat staatliche Strukturen aufgebaut. Es gibt Vizegouverneure, Gouverneure, Bürgermeister. Die lädt inzwischen auch ganz offiziell zu Pressekonferenzen diese Miliz und stellt dann ihre neuen Strukturen vor und was sie sich da so vornehmen. Die haben tatsächlich schon mehr zu bieten, auch als jetzt nur eine mordende, plündernde Gruppierung zu sein. Die M23 verspricht der Bevölkerung, jetzt auch die Infrastruktur auszubauen. Also das ist dann schon auch in einer Art jetzt im Moment die staatliche Macht im Ostkongo, kann man sagen. Zumal die Regierung da tatsächlich überhaupt gar keine Macht mehr hat und ja sich aus dem meisten da jetzt zurückgezogen hat.
Antje, wie nehmen denn die Menschen dort vor Ort diese Miliz M23 wahr?
Insgesamt bestimmt noch mit ganz großer Skepsis, weil sie ja eben auch erlebt haben, wie die Miliz in ihre Region eingefallen ist zu Beginn des Jahres. Aber gleichzeitig versucht die M23 ja jetzt auch den Menschen zu zeigen, dass sie etwas Gutes schon für sie tun will. Und zum Beispiel hat sie auch die Löhne für die Minenarbeiter in dieser großen Rubaya-Mine verdoppelt. Also die haben jetzt zwar immer noch wenig Geld vergleichsweise in der Tasche, aber doch ein bisschen mehr als vorher. Und ja, das scheint dann bei einigen zumindest auch ganz positiv anzukommen. Es ist schwer im Moment direkt aus dieser Mine zu berichten, weil man da natürlich auch nur hinkommt, wenn man Aufpasser von der M23 dann dabei hat. Also so richtig unabhängige Berichterstattung ist das dann nicht, aber Kollegen von der Nachrichtenagentur AFP ist das zuletzt nochmal gelungen, in diese Rubaya-Mine zu kommen und dann mit einem Arbeiter zu sprechen. Und der hat ihnen dann geschildert, dass er das so empfindet, dass er jetzt wieder in Frieden lebt, seit die M23 da war, weil es früher gefährlich gewesen wäre, sich etwas Neues wie Schuhe oder ein Handy zu kaufen. Dann hätten die Soldaten, also die kongolesische Armee, das ihnen sofort wieder abgenommen. Aber jetzt unter den M23 könnte er damit rumlaufen, ohne sich Sorgen zu machen. Also das ist jetzt schon so eine Aussage, wo man ein bisschen gucken muss, ist die jetzt auch so ganz frei entstanden? Aber es gibt sicherlich auch Menschen, die jetzt sagen, vielleicht funktioniert es ja doch ein bisschen besser, weil das eben eine Region ist, die das kennt, eben dieses Morden und Plündern und wo auch die kongolesische Armee nicht unbedingt auf der Seite der Guten immer steht, sondern das kongolesische Militär genauso mordet und plündert oft. Deswegen haben vielleicht dann doch auch einige inzwischen Hoffnung, dass es einen Neuanfang geben könnte unter den M23.
Und wie reagiert die kongolesische Regierung auf die Übernahme der M23-Miliz im Ostkongo?
Die kongolesische Armee wurde schon schnell geschlagen, hat sich inzwischen auch immer mehr zurückgezogen, scheint eben diesen Kämpfern der M23 nicht viel entgegenzusetzen zu haben. Kongos Regierung, die in Kinshasa sitzt, das ist genau auf der anderen Seite von Kongo. Also der Kongo ist eben riesengroß, so groß wie ganz Westeuropa. Diese Region, über die wir jetzt immer reden, im Ostkongo, die ist dann eben komplett im Osten und die Hauptstadt ist relativ weit im Westen. Also da liegen 2000 Kilometer dazwischen, was jetzt auch bedeutet, die kann man überhaupt nicht so auch schnell fahren. So gibt es auch keine befestigten Straßen im Kongo. Also das sind zwei Welten, kann man wirklich sagen. Und die Regierung hat im Ostkongo im Moment auch so gut wie jeden Einfluss verloren. Es war eigentlich schon immer so, dass sie da nicht besonders viel zu sagen hatte. Der Ostkongo wird kontrolliert von den Milizen. Da sind außer der M23 noch etwa 100 andere Gruppierungen aktiv. Also das ist wirklich eine komplett regierungsfreie Zone, kann man sagen. Und die kongolesische Regierung wünscht sich jetzt natürlich aber Unterstützung im Kampf gegen die M23. Und da ist jetzt die kongolesische Regierung unter anderem mit den USA im Gespräch, ob die nicht vielleicht im Kampf unterstützen könnten, beziehungsweise das Militär im Kongo ausbilden könnten, im Deal dann wiederum, dass dann Rohstoffe an die USA gehen. Also der kongolesische Präsident Felix Tshisekedi, der versucht im Moment auf allen Wegen ja seine eigene Kraft auch zu stärken, steht im Moment aber doch relativ auf verlorenem Posten.
Aber warum ist das denn so? Also würde es nicht auch den Nachbarländern was bringen, dort zu unterstützen, um dann auch Ruhe in die Region zu bringen?
Im Gegenteil ist es so, dass das Nachbarland Ruanda die M23 unterstützt. Das liegt eben auch begründet in dieser Geschichte mit dem Völkermord in Ruanda. Der ruandische Präsident Paul Kagame ist eben selbst Tutsi, hat damals mit seinen Truppen diesen Völkermord beendet und steht auf Seiten der M23. Das haben schon ganz früh Berichte der Vereinten Nationen gezeigt. Man hat schon vor Jahren gezeigt, dass Ruanda die M23 finanziell unterstützt. Und jetzt in diesem Kampf ist es tatsächlich so, dass ruandische Soldaten Seite an Seite mit den M23-Milizionären kämpfen. Ein paar tausend Soldaten aus dem Nachbarland. Mhm. Also da ist die Interessenslage tatsächlich ganz anders. Und Ruanda verdient im Übrigen jetzt auch mit an diesen Rohstoffen aus dem Kongo. Das ist dann nochmal ein anderes Thema. Also die Interessenslage ist dann nicht so bei den Nachbarländern, dass man sagt, wir wollen jetzt die kongolesische Regierung stärken, sondern im Gegenteil, dass die Interessenslage ist da eher so, ja, wir unterstützen ja zumindest von Seiten Ruandas die M23.
Du hast auch gesagt, es steht der Vorwurf im Raum, dass die Miliz M23 und Ruanda sich an diesen Rohstoffen aus der Demokratischen Republik Kongo bereichern. Wie soll das denn laufen?
Das Coltan wird über die Grenze gebracht und dann wird es von Ruanda aus exportiert, statt aus dem Kongo exportiert. Zumindest legen das alle Zahlen, die man im Moment so sieht, nahe. Auch das haben die Vereinten Nationen sich genauer angeguckt. Da gibt es dann Berichte, wo man sieht, dass Ruanda in den vergangenen 2 Jahren den Export an Rohstoffen mal locker verdoppelt hat. Obwohl das Land ist ja dann verglichen mit dem Kongo schon sehr klein, hat selbst nicht so viele Rohstoffvorkommen. Ja, und da wundert man sich dann schon, wie viel da plötzlich aus den Minen gewonnen werden soll. Man kann jetzt natürlich auch sagen, gut, dann nehmen wir eben auch nichts mehr aus Ruanda. Aber dann ist immer noch die Frage, ist es dann vielleicht noch irgendwie anders verschleiert? Also das ist einfach ein großes Problem in diesem Sektor, dass sich die Lieferketten nicht so gut nachvollziehen lassen, obwohl man das jetzt schon seit langer Zeit versucht. Da ist zum Beispiel auch die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover dran beteiligt, die da versuchen, auch Verfahren mitzuentwickeln, wie man das machen kann. Und da gibt es dann auch Erfolge. Aber solange es dann immer wieder viel, ich sage jetzt, wirklich mal kriminellen Willen gibt, das alles zu verschleiern, ist das auch schwierig, das immer so nachzuverfolgen, zumal dann ja eben der Bedarf so groß ist.
Was sagt Präsident Paul Kagame zu dem Vorwurf, dass er die M23-Miliz im Ostkongo finanziert und unterstützt?
Paul Kagame hat noch nie offiziell eingeräumt, dass er jetzt wirklich gesagt hat, wir Ruanda, wir unterstützen die M23-Miliz. Aber inzwischen sagt er auch nicht mehr, wir tun es nicht, sondern er schlingert dann immer so ein bisschen diplomatisch darum. Zum Beispiel zuletzt jetzt Anfang dieses Jahres auf einer Pressekonferenz in Ruandas Hauptstadt Kigali. Da wurde er dann auch wieder gefragt, ja, wie ist das denn jetzt? Unterstützt ihr die M23? Und dann war seine Antwort, ja, das ist doch eigentlich die ganz falsche Frage, denn es geht nicht darum, ob jemand die M23 unterstützt oder nicht.
The issue is, what is actually the problem of M23? That's the question you should have asked, in fact. What is the problem? What is this thing called M23? Are they human beings? Are they this? Are they Rwandans? Are they Congolese? Are they that? Why? Why do they exist?
Es geht darum, welche Probleme haben denn dazu geführt, dass es die M23 überhaupt gibt? Und was steckt dahinter? Warum existiert diese Miliz? Und damit will er natürlich wieder darauf anspielen, dass er sagt, ja, die muss ja existieren, damit die Tutsi im Kongo, in Ruanda geschützt werden.
Ruanda sitzt da so ein bisschen am längeren Hebel und damit eben auch die Miliz im Kongo, könnte man sagen. Du beobachtest den Konflikt schon ganz lange. Wenn wir auf die aktuelle Lage im Ostkongo schauen, wie wird das in der nächsten Zeit weitergehen?
Wirklich ganz schwer vorherzusagen. Ich habe so Anfang des Jahres gedacht, dass die M23 noch weiter durchmarschiert tatsächlich. Dazu vielleicht nochmal so ein ganz kleiner Schlenker. Die gehört auch inzwischen zu einer größeren Allianz von Milizen. Die nennt sich Alliance Fleuve du Congo. Und die hat auch dann nochmal einen Anführer. Und dieser Anführer war früher mal Leiter der Wahlkommission im Kongo. Hat Tshisekedi, den jetzigen Präsidenten, sogar mal in seiner ersten Amtszeit tatsächlich ins Amt auch gebracht. Der ist selber politisch vernetzt und da hatte ich zumindest lange Zeit den Eindruck, dieser Mann, der will politisch auch noch viel erreichen. Und er hat das mehrfach gesagt, wir marschieren jetzt bis nach Kinshasa. Also man hatte den Eindruck, vielleicht ziehen die jetzt durch und stürzen dann auch die Regierung. Jetzt hat es inzwischen aber doch viele diplomatische Bemühungen gegeben. Es gab immer wieder angesetzte Friedensgespräche, die zum Teil dann nicht geklappt haben, aber auch einige Gespräche dann doch tatsächlich zwischen Tshisekedi, Kongos Präsidenten, und Kagame, Ruandas Präsidenten, in Doha zum Beispiel. Also ja, da hat sich auch jetzt schon einiges getan so in der Zwischenzeit, und es ist zumindest so dieser große Drive, jetzt geht's ganz schnell, das ist im Moment raus. Aber Tshisekedi ist auf jeden Fall auch politisch sehr angeschlagen, wird von mehreren Seiten angegriffen. Ich weiß nicht, ob der sich auch wirklich noch so lange halten wird, was dann passieren würde, wenn wirklich diese Regierung nicht mehr steht und welche Rolle dann die M23 und auch das Nachbarland Ruanda mit dem Präsidenten Kagame dann dabei spielen würden. Tatsächlich ist diese Frage, wie kann man den Konflikt im Kongo beenden, etwas, womit sich Experten auch von den Vereinten Nationen wirklich jetzt ja seit Jahrzehnten auseinandersetzen. Mhm. Und diese Frage beantworten die Experten auch immer wieder. Und viel wurde dann immer davon gesprochen, dass man alle an den Verhandlungstisch bringen muss, dass man halt alle Volksgruppen da mit einbeziehen muss im Ostkongo. Dann gab es natürlich auch lange Zeit wirklich den größten Blauhelmeinsatz der Vereinten Nationen im Ostkongo, der dazu gedacht war, die Region zu befrieden. Auch das hat nicht geholfen. Mhm. Also es ist wirklich, ja, es ist etwas, woran sich ganz viele von außen schon seit langer Zeit abarbeiten. Aber letztendlich, diesen Kommentar habe ich jetzt gerade am Wochenende nochmal in einer Zeitung hier gelesen in der Region, muss es dann doch auch aus der Region kommen, der Wille für den Frieden und auch der Wille, diesen Rohstoffreichtum, den man im Kongo hat, auch mal für die eigene Bevölkerung zu nutzen. Mhm. Nicht nur einfach das Land zu plündern, alles raus zu exportieren, ein paar wenige machen sich die Taschen voll und der Rest darbt und wartet auf die nächste Miliz. Also das ist ja ein ganz fürchterlicher Kreislauf, der da jetzt so lange schon im Ostkongo im Gang ist und wie man diese ewige Kette dadurch brechen soll. Das ist einfach ein großes, großes Fragezeichen, wie das wirklich funktionieren kann.
Und das war 11KM, der Tagesschau-Podcast, heute zum Dauerkonflikt im Kongo.
Standpunkte.
Der Felssturz in der Schweiz hat ein Dorf unter Geröll und Eis begraben. Die befürchteten Überflutungen oder auch weitere Lawinen sind bisher nicht eingetreten. Während die Gefahr aber noch nicht gebannt ist, wird schon vielfach über die möglichen Ursachen und die Konsequenzen diskutiert. So schreibt etwa die Hannoversche Allgemeine Zeitung von einer Katastrophe mit Ansage.
Noch ist nicht klar, wie genau es zu dem gewaltigen Bergsturz kommen konnte. Dieses einzelne Ereignis direkt auf den Klimawandel zurückzuführen, ist zumindest schwierig. Unbestritten ist aber, dass der Klimawandel Hochgebirge wie die Alpen massiv verändert und für den Menschen gefährlicher macht. Der Vorfall in Blatten zeigt, wie sehr die Berge schon jetzt in Bewegung sind. Nachzuvollziehen, wie es zu dem Bergsturz kommen konnte und wie groß der Einfluss des Klimawandels dabei war, kann helfen, die Veränderungen im Gebirge besser zu verstehen.
Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung hält den Gletscherabbruch für ein wichtiges Signal, um den Klimawandel wieder stärker ins Blickfeld zu nehmen.
Technisch gehen die Schweizer Behörden und Forscher das Problem vorbildlich an. Es ist schier unglaublich, wie genau sie die Katastrophe vorhergesagt haben. Womöglich wurden durch die Evakuierungen hunderte Menschenleben gerettet. Für die Zukunft aber ist zu hoffen, dass diese Katastrophe ein Weckruf ist für Öffentlichkeit und Politik. Der Klimawandel zeigt sich an allen möglichen und unmöglichen Orten. Höchste Zeit, mehr dagegen zu tun.
Die Neue Osnabrücker Zeitung nimmt das Ereignis in der Schweiz zum Anlass, auf Naturkatastrophen wie Überschwemmungen in Deutschland zu schauen und das Problem, dass viele Hausbesitzer in solchen Fällen nicht versichert sind. Die Bundesregierung will das ändern und eine Versicherungspflicht für Elementarschäden einführen. Die NOZ ist dafür.
Was früher als Jahrhundertereignis galt, ist heute Normalität. Und diese Normalität wird teurer für alle. Noch immer ist fast die Hälfte aller Häuser in Deutschland nicht gegen sogenannte Elementarschäden versichert, also gegen Hochwasser, Starkregen oder Erdrutsche. Wer unversichert ist, bekommt meist trotzdem Hilfe vom Staat, also von den Steuerzahlern. Der Klimawandel ist keine Debatte, er ist Realität. Der nächste Großschadenfall ist vorprogrammiert. Was wir brauchen, ist kein Mitgefühl im Nachhinein, sondern politisches Handeln im Voraus. Andernfalls zahlen alle. Für das Risiko einiger.
Das sieht auch das Straubinger Tagblatt so. Es hält die Versicherungspflicht für längst überfällig.
Es kann nicht sein, dass nach jedem Hochwasser der Staat all jenen, die nicht versichert waren, aus der Patsche hilft, während diejenigen, die jahrelang eingezahlt haben, sich selbst helfen. Allein in Bayern sprechen wir beim Hochwasser 2024 von 1,8 Milliarden Euro an nicht versicherten Schäden. Aber der zweite Schritt muss folgen. ein generelles Bauverbot in Überschwemmungsgebieten. Das gibt es auf dem Papier zwar schon, die Ausnahmen sind aber zu zahlreich.
Die Süddeutsche Zeitung kritisiert die Versicherer, die einer Versicherungspflicht ablehnend gegenüberstehen.
Sie interpretieren die Regelung lieber so. Sie müssen eine Elementarschadendeckung anbieten, aber die Hausbesitzer können das Angebot ablehnen. Die Bundesregierung sollte sich darauf nicht einlassen. In anderen EU-Ländern klappt eine solche Pflichtversicherung gut. Die deutschen Versicherer befürchten aber, dass dann die Prävention unterbleibt und mehr in Flussnähe gebaut wird. Das Problem könnten Bund und Länder mit klaren Planungsregeln in den Griff bekommen. Das Argument zieht nicht.
Das waren die Standpunkte. Zusammengestellt hat sie Laura Jahnke. Und die Standpunkte gibt es auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Olaf Knapp. US-Präsident Trump will die Zölle auf Stahlimporte deutlich erhöhen. Vor Stahlarbeitern in Pennsylvania kündigte er zum 4. Juni eine Verdopplung der Aufschläge von jetzt 25% auf 50% des Warenwertes an. Aus der Nachrichtenredaktion Constanze Semiday.
Niemand werde darum herumkommen, sagte Trump in dem Werk der Firma US Steel. Auch die Europäische Union wäre davon betroffen. Noch bis Juli wollen Brüssel und Washington über die Zolldrohungen verhandeln. Schon jetzt sind Autos, Stahl und Aluminium aus der EU mit Aufschlägen von 25% belegt. Ein US-Gericht hatte zuletzt die Strafzölle auf alle Importe wieder in Kraft gesetzt, nachdem eine niedrigere Instanz zuvor entschieden hatte, dass der amerikanische Präsident zur Einführung der Zölle nicht befugt sei.
Die US-Regierung hat die Entscheidung des obersten Gerichts begrüßt, wonach hunderttausende Menschen aus Lateinamerika abgeschoben werden dürfen. Ein ranghoher Mitarbeiter des Weißen Hauses sagte, der Supreme Court habe die Entscheidungen unterer Instanzen zu Recht gestoppt. In der Entscheidung geht es um mehr als 500.000 Menschen aus Kuba, Haiti, Nicaragua und Venezuela. Sie hatten unter Präsident Biden die Erlaubnis erhalten, vorübergehend in den USA zu leben und zu arbeiten. Israels Verteidigungsminister Katz hat Forderungen nach einem Palästinenserstaat deutlich zurückgewiesen. Bei einem Besuch im besetzten Westjordanland sagte er, man werde auf dem Boden einen jüdisch-israelischen Staat errichten. Falls andere Länder einen Palästinenserstaat anerkennen sollten, stehe dies nur auf dem Papier und dieses Papier werde auf dem Müllhaufen der Geschichte landen. Frankreichs Präsident Macron hatte zuvor die Schaffung eines palästinensischen Staates als moralische Pflicht und politische Notwendigkeit bezeichnet. Die deutschen Fußballerinnen haben ihr Nations League Gruppenspiel klar gewonnen. Im Bremer Weserstadion besiegte das Team von Bundestrainer Christian Wück die Niederlande mit 4:0. Aus Bremen Martina Knief.
Das Bremer Publikum feierte die DFB-Auswahl für eine ganz starke Leistung. Linda Dallmann, zweimal Lea Schüller und Sarai Linder mit ihrem ersten Länderspieltor sorgten für den nie gefährdeten 4:0-Sieg gegen ein niederländisches Team, das überhaupt nicht in das Spiel hineingefunden hat. Die deutsche Mannschaft hat damit das Final Four der Nations League Ende des Jahres erreicht und sich